Eine Sache in eigener Sache. Mhm. Es gibt ja das Mutterschiff Beste Freundinnen. Und auf dem segeln wir ab September wieder quer durch Deutschland und Österreich. Es gibt eine neue Tour, die heißt Zu hart für den Podcast. Und da kommen so ein paar Inhalte rein, die wirklich zu hart sind für den Podcast. Es gibt sehr viel Interaktion mit euch. Es wird ein Riesenspaß. Es ist immer wahnsinnig lustig, was uns die Leute danach spiegeln. Man hat einfach einen saugeilen Abend. Also wir zumindest.
Wir zumindest und hoffentlich auch alle anderen. Wir hatten auch letztes Mal die Erfahrung gemacht, dass beste Vaterfreudenhörer bei der Tour waren und auch sehr viel Spaß hatten.
Ja, unbedingt.
Und irritiert waren, was wir hier überhaupt machen.
Bei ja, beste ganz Freundin. Genau. Es gibt ja Leute, die hören beste Vaterfreunde, aber die kennen beste Freundinnen nicht. Mhm. Und es wird eine gesunde Mischung. Also sowohl beste Freundinnen als auch beste Vaterfreundenhörer werden abgeholt. Und ihr könnt euch jetzt die Karten sichern. Die Infos findet ihr in den Shownotes und die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Und es gibt nicht so viele. Also falls ihr überlegt, macht's lieber jetzt.
Ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo. Heute geht es um Abgrenzung hier bei Beste Vaterfreunde. Vor allem, wie bringt man seinen Kindern bei, sich richtig abzugrenzen? Und ich finde für mich manchmal Situationen ist gar nicht so leicht, so zu sagen, nö, hier nicht. Hier habe ich gar keine Lust drauf. Also, wenn du es nicht selber hast, wie bringst du es dann deinen Kindern bei? Ich hatte gestern die Situation, dass meine Tochter mit meiner Mama nach Hause kam. Meine Mama ist ja auch immer wieder da und passt auf meine Tochter auf.
Ja.
Und die hat so von einer Situation erzählt, wo sie einem Obdachlosen Geld gegeben hat.
Wie kann sie nur?
Mama, bitte, das sind nicht unsere Werte in der Familie.
Du bringst das Kind auf den falschen Pfad.
Mitgefühl?
Nein, bitte.
Verschone mich. Auf jeden Fall hat meine Tochter dann dem Obdachlosen, der auf der Straße saß, was sie sich nicht immer traut, aber anscheinend traut sie es jetzt, ja, Geld gegeben. So in die Hand gegeben. Und dann hat er so gemacht, der Obdachlose, dass sie ihm die Hand gibt. Und dann hat sie ihm die Hand gegeben und dann hat er die Hand an sich rangezogen und ihr so einen ganz dicken Kuss auf die Hand gegeben. Schwer, ne? Schwer zu ertragen.
Mhm.
Also für mich ist scheißegal, ob der obdachlos war oder irgendwie nicht obdachlos.
Ja.
Aber ich finde, das ist einfach eine Grenzüberschreitung.
Klar.
Und meine Tochter ist weggegangen und hat sich dann direkt die Hand so auf der Hose abgewischt.
Klar.
Weil sie es total eklig fand.
Ja. Na, wahrscheinlich, ohne ihm jetzt das unterstellen zu wollen, war seine Hand auch nicht die sauberste.
Weiß ich nicht. Ich habe die nicht gesehen, aber könnte so sein. Aber der Kuss war auch eklig. Also der Kuss ist es von einem fremden Kuss ungefragt zu kriegen. Und er hat ihre Hand auch so ein bisschen an sich rangezogen und so festgehalten.
So wie so eine Hexe im
Hexenhaus. Ich küsse deine Hand.
Und in dem Moment war ich erstmal richtig sauer. Und meine Mutter hat dann gesagt, okay, komm, wir machen die mit einem frischen Tuch sauber, die Hand.
Ja.
Einfach damit sie ein gutes Körpergefühl hat.
Ja.
Weil du kannst ja nicht ihr ganzes Leben lang überall langwischen.
Nee.
Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir gucken, wie kann sie sich gut abgrenzen.
Mhm.
In der Situation hatte sie wenig Chancen und ich war ein bisschen sauer auf meine Mutter. Sie meinte, es ging alles so schnell, aber ich sehe mich in solchen Situationen, ich würde sofort mir den schnappen und sagen, ey, lass die Scheiße.
Ja, klar.
Pfoten weg.
Wenn her mit dem Geld, was ich dir gerade auch
wieder und genau.
Und den Huni wieder her.
Und den einmal leeren.
Hm.
Oh, ja. Moneten her, alle und Hand loslassen, aber erst das Geld her.
Dieser Kuss kostet dich.
Pimp der eigenen Tochter.
Nein, das ist der eigentliche Folgentitel. Da könnte man eine Masche draus machen. Man könnte mit seiner Tochter.
Mit Zunge kostet ein bisschen mehr.
Dann den ganzen Obdachlosen vorbeilaufen und die und immer, wenn es passiert, zack, den Becher einstecken.
Ah, dass man so einen Trick hat, die sind ja in dem Moment nicht konzentriert.
Nee, genau, zack, du hast also dafür bezahlt.
Oder das Geld so hart einwerfen, dass es andere hochspringt und in dem Moment schnappen.
Oh, wie schäbig, den Obdachlosen die Zins klauen.
Den Ärmsten der Ärmsten.
Ich glaube, da ist trotzdem viel zu holen, wenn man das richtig produktiv...
Ja, wenn man da so seine Route hat, wahrscheinlich, ja,
genau,
ne? Und sich das Geld schnappt.
Ja,
So, ja, und manche sind ja auch so gebrechlich, dass sie gar nicht so sich wehren können. Ja. Und auf der Straße ist eh ein hartes Reglement. Ich habe es gerade erst im Görlitzer Park erlebt. Da hat einer ein Fahrrad geklaut gehabt und dann kamen zwei andere an und haben es dem wiederum geklaut. Das ist ja
wirklich Survival of the Fittest, ey.
Da wird so eins vom anderen geklaut.
Also diese scheiß Fahrräder in Berlin, die alle so zu kaufen sind, alle geklaut.
Nee, das war ein Fahrrad, wo ich wusste, dass es geklaut ist. Das war ein ganz, ganz teures Fahrrad. Ach so, okay. Das war ein Klapprad von Brompton und es war ein Typ, es hätte mich sehr gewundert, wenn der dieses Klapprad hatte.
Du oberflächliches Arsch.
Ey, ganz ehrlich.
Vielleicht hat er ein bisschen Understatement gelegt.
Und zufällig noch hart Drogen konsumiert auf der Straße.
Ja, er muss halt.
Ja, gut, ist ein Vorurteil, aber gut, dem wurde das dann abgezogen von zwei anderen.
Von zwei, drei anderen Drogenabhängigen?
Das waren ziemlich sicher Substanzabhängige, aber ganz sicher kann ich es nicht sagen. Mhm. Also so 100% nicht, weil die hatten schwarze verkohlte Hände, deutet immer darauf hin, dass sie Heroin rauchen auf Folie. Mhm. Aber ey, ich habe jetzt keinen Bluttest gemacht.
Aber du hast dich nicht als Rechtschaffender dazwischen gestellt.
Ich hatte ganz kurz überlegt, aber dann dachte ich mir so,
ey. Herr mit meinem Fahrrad.
Das wäre der Weg gewesen. Habe ich schon mal gemacht. Mhm. Einfach um einen Typen Schreck anzujagen.
Ja.
Ey, was hast du hier mein Fahrrad? Kannst du machen auf dem Mauerpark-Flohmarkt zum Beispiel bei manchen fliegenden Händlern.
Stimmt.
Wenn die gebrauchte Fahrräder verkaufen.
Ja.
Hingehen und sagen, du, das ist mein Fahrrad. Entweder gibst du es mir oder ich rufe in 10 Sekunden die Polizei und dann nehmen die hier deinen ganzen Laden auseinander. Fände ich schade irgendwie, ne? Mhm. Und du kannst sicher sein, dass sie das Fahrrad rausrücken.
Klar.
Oder um Verhandlungsdruck zu erzeugen. Ich würde es für 80 Euro nehmen. Danach käme ich wahrscheinlich auf die Idee, dass es mein Fahrrad ist. Aber wahrscheinlich gibt es nur kostenlos oder den vollen Preis.
Ja, ich würde nichts mit Geld anfangen. Nee. Ich würde eher lieber zu Hause einen Kaufvertrag faken, den du als Beweis dann vorzeigen.
Richtig. Noch so die letzten Sachen ausfüllen.
Und ein Foto.
Ganz, ganz schwierig.
Reingeshoppt.
Ganz, ganz schwierig. Ganz eklige Methoden. Ja, aber dann siehst du halt, ob das Fahrrad geklaut ist oder nicht. Wenn er sich darauf nicht einlässt auf den Deal, dann kannst du sicher sein, dass es nicht geklaut ist. Wenn er sich darauf einlässt und sagt so, ja, okay, machen wir so, dann weißt du, okay, könnte geklaut sein, das Fahrrad. Und wer mit so einer Energie rumfahren möchte, ne, das ist ja so die andere Sache.
Wir sind sozusagen dann der Anti-Robin Hood.
Naja, du könntest dieses Fahrrad dann wiederum spenden.
Nein, das behalte ich dann noch verkaufsteurer.
Du hast auf jeden Fall einen krassen Unfall damit, weil ja. Karma striking back.
Ja, und dann hole ich mir per Versicherungsbetrug das alles wieder auf dem Weg zurück.
Ich sitze jetzt zwar im Rolli, aber ich hole mir alles Geld zurück. Alles Geld der Welt. Gut, ich war dann in dem Moment, wo meine Mutter das beobachtet hatte und nicht eingestiegen ist,
erstmal
richtig wütend auf meine Mutter. Weil ich dachte so, ey Mama, da musst du dazwischen, das kannst du nicht zulassen. Das kannst du wirklich nicht zulassen.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ist auch nicht cool, wenn ich jetzt meine Mutter rund mache von meiner Tochter.
Ja.
Sondern ich habe dann erstmal gesagt, hey, wie hast du dich dabei gefühlt? Ich habe meine Tochter gefragt.
Mhm.
Und sie meinte so, sie hat so mit den Schultern gezuckt, aber ich fand schon, dass sie irgendwie traurig war.
Mhm.
So ein trauriges Gesicht dabei gemacht hat. Und dann
hat sie noch den Satz gesagt, Oma hat nicht richtig auf mich aufgepasst.
Ich bin immer allein.
Wo warst du wieder, Papa? Herr Papa musste wichtige Dinge tun.
In den Medien. Da wartet eine ganze große bunte Welt auf mich. Papa hat keine Zeit.
Für diesen obdachlosen Kram habe ich wirklich gar keine Zeit.
Damit kommst du schon irgendwie. Du wirst schon hier in Berlin auf der Straße lernen, dich abzugrenzen. Früher oder später.
Was meinst du, warum du mit Mama unterwegs bist?
Und dann hat sie so gesagt, ja, und sie hat es mit den Schultern gewippt, so, weiß nicht. Ich so, war das unangenehm vom Gefühl her, was du erlebt hast? Und dann meinte, weiß nicht. Oder war es angenehm?
Und ich wollte. Schwierige Fragen für so ein kleines Kind.
Ja, ich wollte aber erstmal hören, bevor ich irgendwie sage, hey, wenn was dir unangenehm ist, dann grenze ich sofort ab, dass ich erfrage, wie sie sich dabei gefühlt hat.
Ja.
Und es war so mittendrin, aber es muss in irgendeiner Form unangenehm gewesen sein. Und sie hat es, glaube ich, nicht so richtig zugeben wollen, weil sie ja sofort sich die Hand abgewischt hat und auch die Hand mit einem frischen Tuch abwischen wollte.
Mhm.
Naja. Und dann habe ich gesagt zu ihr, hey, wann immer du was blöd findest, kannst du sofort Nein sagen, wenn du möchtest.
Mhm.
Du hast immer, immer das Recht, Nein zu sagen und deine Hand wegzuziehen. Aber es macht auch nichts, wenn es deine Hand ist. Du kannst immer auf dich hören und in dich reinhorchen, ob das für dich gut anfühlt oder nicht.
Ja.
Es war so, wie als ob ich mit einer pubertierenden 15-Jährigen rede.
Ja, warum nicht?
Und was dann später noch passiert ist, sie wollte die Situation noch verarbeiten und ich sollte den Landstreicher spielen.
Nein, wirklich. Geil. Nun hast du auch den Kussmund-Landstreicher gespielt.
Ja.
Boah, hast du dich auch...
Ich habe mich vorbereitet erstmal, noch so einen halben Schluck rumgetrunken.
Mhm. Hast du dich auch mit Dreck eingerieben, damit du auch einen gewissen Geruch...
Ich habe kurz mal die Hände draußen im Blumentopf gemacht.
Ja, sehr gut.
Damit gebuddelt. Was haben wir eigentlich für Klischees im Kopf?
Die kommen nicht aus meinem Kopf, die kommen von dir.
Obdachlosen. Nicht jeder Obdachlose ist so. Ich habe ein richtig langes Projekt über einen Obdachlosen gehabt und der war super gepflegt. Ja. Auf jeden Fall haben wir es dann nachgespielt auf dem Teppich. Ne? Mhm. Ich saß dann so und ich habe gebettelt und sie kam dann an, hat mir was gegeben und dann sollte ich ihre Hand festhalten und an mich ranziehen.
Wirklich?
Mhm. Und sie hatte Nein gesagt. Sie wollte es ein paar Mal üben sozusagen. Mhm. Also sie wollte diesen Ablauf ein paar Mal üben, so spielerisch. Und ich habe dann ihr gesagt, hey, versuch mir mal in die Augen zu gucken dabei. Ich weiß nicht, ob ich übertrieben habe. Aber mir ist es so wichtig, dass sie sich gut abgrenzen kann. Und ich war in der Situation auch so ein Stück weit hilflos. Wie kann man das spielerisch erlernen? Und das ist der eine Part, sich abzugrenzen. Wir hatten dann noch ein längeres Gespräch darüber, wenn mal was passiert, was sie nicht möchte.
Es gibt auch ein sehr schönes Kinderbuch dazu, was ich zu Hause habe. Das heißt, Max sagt Stopp, beziehungsweise gibt es das nochmal mit einem älteren Max und einmal in der Kita. Und da gibt es auch eine Tante, die vorbeikommt und ständig feuchte Küsse verteilt. Und da gab es auch genau dieses Thema der Abgrenzung. Ich mag dich zwar, also sie mag die Tante, aber ich möchte nicht geküsst werden von dir. Und das
jedenfalls wird, nicht mit Zunge.
Das wird in dem Dialog dann auch ganz schön aufgeschlüsselt. Und wir haben bei uns zu Hause auch dann eingeführt, Stopp ist für ganz viele Dinge die Regelung, dann darf es nicht weitergehen.
Genau.
Also beim Toben, wenn es dann irgendwie zu doll wird.
Kitzeln.
Genau, beim Kitzeln. Und Stopp ist Stopp.
Ja, finde ich total wichtig, weil sonst gehst du ja auch immer wieder über die Grenzen des Kindes. So, ne? Bei uns gibt es immer Kitzelattacke.
Klar.
Sie liebt das, aber irgendwann ist es ihr dann so zu viel und dann sagt sie, Stopp, aufhören. Genau. Und dann höre ich auch auf.
Genau.
Weil ich finde das wichtig, dass sie da ihre Grenzen wahren kann und dass sie auch irgendwie was in der Hand hat, auch was Verbales.
Ja.
Wo sie merkt, okay, das funktioniert. Weil wenn du jedes Mal über dieses Stopp rübergehen würdest, dann denkt sie ja, okay, scheint nicht zu funktionieren.
Ja, es darf aber auch in beide Seiten gelten. Das ist nämlich auch ganz wichtig und auch, glaube ich, ein großer Lerneffekt, den Kinder haben, dass auch die Erwachsenen oder Papa auch Stopp sagen.
Voll.
Und dann auch Stopp genauso gilt. Wie
Stopp heißt Stopp!
Ja, weil meine Tochter zum Beispiel kitzelt mir sehr gern die Füße und hat dann auch öfters das Thema, dass sie einfach nicht aufhört und ich ihr dann auch ganz in Ruhe erklären muss, hey, du möchtest auch, dass ich sofort aufhöre, wenn ich dich kitzel.
Wie fühlt sich das denn an? Das testen wir jetzt mal aus.
Und es gibt, wenn du es gerade gesagt hast, ich hatte mit meiner Tochter auch die Situation und das finde ich ganz schön, weil du gesagt hast, du sprichst mit deiner Tochter wie mit einem Erwachsenen und ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt. Man kann auch mit seinen kleinen Kindern in bestimmten Situationen sehr erwachsene Anführungszeichen reden. Also auf einer Ebene mit denen kommunizieren, dass die auch merken, hey, das ist ein ernstes, wichtiges Thema, wo sie auch die Chance haben, es anders aufzunehmen. Und ich bin sogar so weit gegangen, dass ich meiner Tochter gesagt habe, ich will, dass du egoistisch bist. Dann musste ich erstmal erklären, was egoistisch ist.
Mhm.
Ja, aber dass sie auch versteht, hey, du bist die Wichtigste. Es geht am Ende um dich. Ja. Und wenn du was nicht möchtest, egal ob es im Spiel ist oder in Situationen, wo du merkst, hier ist eine Grenze überschritten oder du musst irgendwie sich den anderen anpassen, weil die unbedingt was von dir wollen, was du gar nicht möchtest, dann sage nein und geh auch aus der Situation raus. Also das ist ja dann der nächste Schritt. In der Schule zum Beispiel hat meine Tochter öfters das Thema, dass sie sich nicht abgrenzen kann im Sinne von die anderen spielen das und das und ich will das gar nicht spielen, aber irgendwie bin
so geht's los.
Genau, und fühle mich dann aber irgendwie genötigt, da mitzumachen, beziehungsweise fängt ein anderes Mädchen oder ein anderer Junge dann an zu weinen, wenn ich nicht mitmache oder fängt dann auch an zu sagen, hey, du bist doof, weil du nicht mitmachst. Und dann sage ich, hey, das ist nicht dein Thema, damit musst du dich gar nicht beschäftigen. Du achtest auf dich und was dir am wichtigsten ist, das entscheidest du für dich selber. Und dann ist ein Weggehen auch überhaupt nicht schlimm, sondern es ist ein zu sich stehen. Das habe ich natürlich nicht ganz so formuliert, aber
ich verstehe
auf Kinderebene.
Du, ja, okay.
Das ist, glaube ich, verstanden.
Ist fast komplizierter, das nochmal auf Kinderebene auszudrücken.
Es ist viel komplizierter.
Ganz oft wollen wir ja uns in manchen Situationen nicht abgrenzen, weil das ein unangenehmes Gefühl ist.
Genau.
Ne? Auch so in Dating-Situationen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, ist doch nicht so. Ich habe manchmal es schwer, so abzusagen, wenn ich doch nicht so einen krassen Bock habe. Spätestens beim Date merke ich dann so, dass ich so reserviert und kalt und auf Abstand bin, dass ich hätte auch gleich absagen können.
Mhm.
Hatte ich schon ein paar Mal. Und dann breche ich das Date meistens so nach einer halben Stunde ab und sage, du, ich merke gerade so, bam. Aber hätte ich auch schon vorher machen können.
Du, ich merke gerade so. Was ist dann die Ausrede?
Naja, ich...
Halt, stopp!
Naja, manchmal sage ich, du, ich merke irgendwie, dass wir nicht so einen Vibe haben und ich mich nicht so wohl fühle. Lass uns doch jeder seiner Wege gehen.
Das sagst du.
Habe ich schon gesagt.
Einmal?
3-4 Mal.
Und, wie kam das an?
Ja, schon heftig.
Aber gut, oder?
Ja, geht so. Also für mich ist es dann immer schwer gewesen, schon diesen Moment auszuhalten, was es bei dem anderen auslöst.
Aber eigentlich ist es das, was man sagen sollte, weil im Endeffekt ist es ja die Wahrheit und auch nicht verletzend gemeint. Also du wertest
es. Geht nicht um dich, es geht hier um mich.
Auch nicht mal das. Ist schon klar, aber du machst ja deinem eigenen Bedürfnis Raum und sagst, mein Bedürfnis, was ich habe, wird hier gerade nicht befriedigt. Mhm. Und das hat mit dir auch nichts zu tun. Das könnte man auch ergänzen. Aber ich würde es trotzdem gern beenden. Und das ist ja eigentlich eine Klarheit, die man sich in jeglicher Form in einer zwischenmenschlichen Kommunikation wünscht.
Absolut.
Also meinen höchsten Respekt dafür, dass du das schon so gemacht hast.
Ja, aber dann muss es auch schon arg sein. Ansonsten ducke ich mich manchmal weg.
Klar, wer macht
also,
das nicht?
Und ja, wie lebe ich das meiner Tochter vor, meine Abgrenzungsfähigkeit? Ne? Wie lebe ich dir das vor? Also klar, wenn es so um körperliche Sachen geht, ich habe dir von der Saunasituation erzählt, wo jemand in ihre Brust kneifen wollte. Und da dachte ich mir so, ey, geht das noch? Also wenn es so ganz hart wird, aber wenn es so feine Nuancen gibt bei diesem Obdachlosen, der ihre Hand geküsst hat, ne, ist das jetzt freundlich gemeint? Ist es trotzdem übergriffig? Also ich wäre 100% dazwischen gegangen.
Ja. Aber natürlich auch zu spät, weil du es wahrscheinlich gar nicht so schnell gar nicht so schnell hättest reagieren können.
Ah, ich hätte gerufen in dem Moment, wo ich gemerkt hatte, er hält ihre Hand fest. Und ich hätte ihn später zur Rede gestellt. Ich hätte ihn gefragt, was das soll.
Ja.
Ich war auch so sauer, dass ich gedacht habe, ich fahre da nochmal vorbei, weil der ist wahrscheinlich immer an der gleichen Stelle.
Mhm.
So, mein Freund, wie atmet es sich durch Kabelbinder?
Stopp.
Nein, natürlich nicht. Aber ich merke schon, wie ich richtig innerlich wütend werde, weil ich das ja selber erfahren habe als Kind, wie das ist, wenn jemand meine Grenzen nicht wahrt und die überschreitet. Und ich habe so einen krassen Zorn entwickelt, auch dadurch, wenn jemand über meine Grenzen geht, das ist heftig. Also letztens wieder an der Straße schneidet mich wieder ein fucking Auto. Zwei Dudes da drin, haben ihr Fenster runtergekuppelt, ganz lässig. Ich fahre direkt ran mit dem Fahrrad und meine, ey, was soll das? Mhm. Was soll die Scheiße? Was fahrt ihr so dicht an mir vorbei? Ja, musst du mal besser auf dem Fahrradweg fahren. Ich habe gesagt, bin ich auf dem Fahrradweg gefahren? Und wenn ihr die Straßenverkehrsordnung kennen würdet, dann würdet ihr wissen, dass ihr 1,50 Meter Abstand lassen müsst, wenn ihr an mir vorbeifahrt.
Hast du da so eine krasse Erklärungstirade stattfinden lassen? Ja, nee, ich wollte es wissen.
Also, ich bin da einfach ganz klar. Ich sag denen einmal die Straßenverkehrsordnung, die ja wahrscheinlich nicht kennen, sonst würden sie es nicht machen.
Und an dir wäre ein Polizist.
An mir wäre auf jeden Fall ein ganz, ganz schlimmer Polizist verloren gegangen.
Du wärst nämlich genau der schlimme Polizist, der dich immer anhält.
Ja.
Moment.
Mit dem ich immer aneinander gerate. Genau. Das bin ich selber.
Sie wissen schon, dass sie 2 km/h zu schnell gefahren sind.
Ey, in der Schweiz, ich war ja gerade erst in der Schweiz, da zahlst du prozentual zu deinem Gehalt die Strafen.
Uiuiui.
Und du kannst dir vorstellen, wie alle da sich an die Verkehrsordnung halten. Ne? So bei uns ja so Lambo oder Ferrari-Fahrer teilweise auch kostet 50 Euro fucking rauf.
Klar.
Ne? Also jetzt nicht alle, aber alle krassen Autos auch, so alle Supersportler.
Wie viel Prozent sind das, weißt du das?
Ich bin mir nicht ganz sicher, 10-15%.
Das wäre schon richtig viel.
Ja, vom Monatsgehalt.
Das tut richtig weh.
Das
kann richtig
weh. Naja, helfen. Im Verhältnis ist es immer gleich.
Ja, klar.
Aber es ist natürlich schon hart, ne, wenn du so einen Strafzettel kriegst, bei manchen dann die 40 km/h im Monat machen, wenn der dann 10% ist, also 4.000 Euro für 20 km/h zu schnell fahren. Schon ganz schön saftig. Ist schon echt saftig. Naja. Wir wollen ja ganz, ganz oft nicht unsere Grenzen ziehen, weil wir den anderen nicht verletzen möchten.
Genau.
Aber eigentlich geht es ganz oft darum, dieses Gefühl auszuhalten, wenn der andere das sieht. Und es geht ja um unser Gefühl, was dann aufkommt. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das kann man zusammen üben. Wenn ich dabei gewesen wäre und ihm gesagt hätte, hey, das ist nicht in Ordnung, lass das mal bitte. Und die sind extra um die Ecke gegangen, um mit dem frischen Tuch die Hand abzuwaschen.
Hm. Wie, nicht davor?
Genau, wenn man das genau davor gemacht hätte. Und ihm auch das signalisiert hätte. Wie kann der Typ das lernen? Ja. Wenn er nicht ein ganz, ganz klares Signal kriegt. Vielleicht denkt er auch einfach, das ist für die Kinder total angenehm und ist was ganz, ganz Schönes und er bedankt sich nochmal. Aber er muss es ja irgendwie gespiegelt kriegen. Hey, das war gerade total übergriffig, unangenehm, lass das bitte.
Ja.
Und da seinem Gefühl zu begegnen, auch wenn es unangenehm ist, da reinzugehen und das kann ich mit ihr zusammen machen.
Ja, Und wo sie es natürlich ganz besonders gut kann, ist im Spiel. Und deshalb erstaunlich, dass sie direkt nach dieser Situation ein Spiel eingefordert hat, weil Spielen ist ja nichts anderes als zu üben, beziehungsweise seine Grenzen auszutesten und genau die Alltagssituation, die man erlebt, im Spiel nachzuspielen, um sie besser zu verarbeiten oder zu verstehen zu können. Und genauso, und da nochmal das Beispiel zu meiner Tochter, auch Situationen, die entstehen, sich immer herauspicken oder mit den Kindern besprechen und da auch immer auf diese Bedürfnisse der Kinder eingehen. Also was willst du eigentlich? Was ist dir wichtig? Wo möchtest du am Ende stehen? Und auch Bücher können da super hilfreich sein, weil die nochmal das eigentliche Problem, was sie vielleicht bei sich haben, auf nach außen verlagern und sie dort exemplarisch am Modell lernen können.
Und Kinder können ja unglaublich gut fühlen.
Ja.
Und eigentlich verlernen wir das Fühlen über die Zeit.
Ja.
Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass sie das eigentlich nie verlernen zu fühlen.
Also ich hatte ja mal einen Nebenjob im Fitnesscenter und habe dort in der Kinderbetreuung gearbeitet. Mhm. Und da ist mir...
Da hast du auch deine Frau das erste Mal getroffen.
Genau. Und da habe ich sehr gut verstehen können, wie feinfühlig Kinder, kleine Kinder sind, weil ich da noch oft unterwegs war am Wochenende und viel getrunken habe, Freitag oder Samstagabends. Und dann morgens, wenn ich in die Kinderbetreuung musste und auf die Kinder aufpassen musste, mich immer gewundert habe, warum... Ich hab eigentlich mich nicht anders verhalten als sonst. Also ich habe einfach meine Arbeit gemacht und trotzdem haben die Kinder viel mehr geheult, waren viel, viel weniger handelbar als an Tagen, wo ich nüchtern gewesen bin.
Weil du gar nicht diese Beziehung zu ihnen aufgebaut hast.
Weil die das gespürt haben, genau. Die haben ganz feinfühlig gespürt, der ist weiter weg als sonst. Der ist nicht jemand, auf den ich mich verlassen kann. Der ist nicht jemand, der sowieso schon in der sehr skurrilen Situation, die Mutter gibt ihr Kind an jemanden Fremdes ab.
Das heißt, unangenehm eigentlich.
Genau, das ist eigentlich schon ein unangenehmes Gefühl. Da brauchst du ganz viel Wärme und Aufmerksamkeit von dem Betreuenden, dass der da auch sehr offen sich darstellt. Und sich
und du so als Alkoholleiter.
Genau, nicht so als Alkohol. Natürlich gibt es auch, spielen auch Gerüche eine Rolle. Ich werde wahrscheinlich das auch ausgedünstet haben.
Du schmeckst wie Papa.
Genau.
Vielleicht wie Opa.
Es gab auch immer ein Kind, was sich besonders wohlgefühlt hat.
Das kenne ich von meinem Onkel.
Und da habe ich dann gemerkt, ey krass, wie sensibel und feinfühlig diese Antennen sind. Und eigentlich ist es offensichtlich, ne? Und auch gemerkt habe, wie wenig wir selber diese Antennen eigentlich nutzen, weil wir haben sie eigentlich auch immer noch. Also wenn wir ganz genau hinhören, können wir Gefühle von anderen oder generell unsere eigenen Gefühle so gut wahrnehmen, um einschätzen zu können, hey, was passiert hier eigentlich gerade?
Und gibt es eine Möglichkeit, dass diese kleinen Schneckenfühler, die bei Kindern ja noch ganz oft draußen sind und die immer mehr berührt werden, je älter wir werden, das ist so wie Schmirgelpapier, was da immer wieder rankommt.
Über die Schneckenaugen.
Ja. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Schmirgelpapier nicht so oft da rankommen zu lassen? Also gibt es eine Möglichkeit, dass ein Kind seine Feinfühligkeit bis ins Erwachsenenalter tragen kann?
Ich weiß nicht, ob es das so unbedingt braucht. Also das, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da eine
Impulskontrolle,
ja,
klar.
Ja, genau. Eine Impulskontrolle und auch im Lernen rational irgendwann zu erkennen, hey, bestimmte Situationen sind, auf die muss ich nicht immer emotional reagieren. Und trotzdem, genau, die Frage stelle ich mir auch, gibt es eine Möglichkeit, den Kindern, ohne dass sie hypersensibel werden, das mitzugeben, dass sie sich das beibehalten sollen, dass sie eben genau lernen, auf ihre Gefühle zu achten und nicht abgestumpft werden oder sich nicht über selbst übergehen oder auch von anderen übergehen lassen. Und das fängt halt, wie ich vorhin schon beschrieben habe, ganz früh in Freundschaftsbeziehungen an. Da ist eigentlich das erste Mal, wo Kinder das erste Mal lernen müssen, hey, ich will ja dazugehören, ich will nicht sozial ausgeschlossen werden, so wie es meine Tochter gerade ganz stark spürt, dass wenn sie sich abgrenzt und alleine sich zurückzieht und sagt, hey, dieses Spiel möchte ich nicht machen oder ich möchte mit dir das nicht tun, ich habe darauf keine Lust, dass dann natürlich sofort die Reaktion kommt, na gut, dann geh doch weg, du bist blöd, auf Wiedersehen. Und meine Tochter tut sich ganz schwer damit, das auszuhalten.
Klar.
Natürlich, und das tut sich jeder. Und da die Kinder darin zu bestärken, dass es aber völlig in Ordnung ist. Und
dass du ausgeschlossen wirst.
Nein, sondern dass es im Gegenteil sogar dazu führen kann, dass durch diese Klarheit und diese Standhaftigkeit und dieses, hey, ich achte auf mich selber, dass andere wiederum zurückkommen und sagen, hey, ich würde gern doch mit dir was anderes spielen oder wollen wir uns vielleicht einigen und einen Kompromiss finden. Wir spielen erst mein Spiel und dann dein Spiel.
Ja, also den Schmerz des Nicht-Dazugehören, des Ausschlusses aushalten zu können. Was tun wir dafür, um angenommen zu werden? Was tun wir alles dafür? Ne? Abgesehen davon, dass wir Autos fahren, Klamotten tragen, bestimmte, dass wir in guten Wohnungen wohnen oder versuchen, das möglichst schön zu machen. Na klar, auch für uns, aber auch ganz, ganz viel für andere, um dazuzugehören. Parfüm tragen, Cremes auftragen, uns schminken, uns herrichten. Dieses Motiv dazugehören ist so, so krass tief. Und da über dieses Motiv einen selbst nicht zu vergessen. Das ist, glaube ich, auch so eine der größten Lehraufgaben, die wir haben als Eltern.
Ja.
Und da ist das Thema Abgrenzung ganz, ganz essentiell. Und ja, auch bei sich selber zu gucken, wie kann man das, wie schafft man das, ohne gleich völlig auszurasten. Also jetzt hatte meine Ex-Freundin letztens die Situation auf dem Spielplatz, da war ein Drogenabhängiger in der Schaukel drin, da gibt es so eine Schaukel, das ist so eine Art Körbchen, wo du dann hin und her schaukeln kannst und da liegen manchmal so Liebespaare nach dem Feiern drin oder halt Menschen, die sich irgendwie was drücken. Ist ja halt auch die Frage, willst du gleich danach dein Kind da reinsetzen und sagen, jetzt schaukel mal hier mit. Nee, und da war einer und meine Ex hat dann gesagt so, ey, könntest du bitte den Spielplatz verlassen? Und er ist super, super sauer geworden.
Was?
Super, super sauer. Gleich richtig aggressiv. Und sie hat gesagt so, okay, wenn du noch einen Schritt auf mich zumachst, rufe ich die Polizei. Und der Typ, und das kann ja schnell eskalieren sowas, ist dann runtergegangen vom Geländer. Da, also das ist ja auch so eine Art Vorleben. Wie lebe ich das vor? Ich fand es jetzt auch nicht ungefährlich, so die Schaukel zu erkämpfen. Ich hätte wahrscheinlich sofort die Polizei gerufen. Also,
nein. Du hättest
ich nicht. An ihrer Stelle. Ich hätte wahrscheinlich einfach die Schaukel hochgenommen und ihn einmal auf den Boden befördert. Also das ist das andere Extrem, was auch nicht gut ist. Mhm. Aber mich macht sowas so krass wütend.
Ja.
Wie kann man auf die Idee kommen, sich in der Kinderschaukel irgendwie...
Schon sehr bequem. War das so mit so einem Kreis?
Dieses wahrscheinlich ist der Rausch drin? Auch geiler.
Ja, klar.
Ja, gut, sorry.
War das
mangelnde Perspektive? Ja, war so ein Netz. Mhm. Mangelnde Perspektivübernahme.
Ich lieg da auch gern drin.
Ja, stimmt.
Nüchtern.
Ja, und stell dir mal vor, du setzt dir einen Schuss dann. Ja. Wie ist es dann halt?
So eine ganz leichte Schwingbewegung.
Ja.
Toll. Oder auch nach einer durchzechten Nacht sich auszuruhen, wenn man sagt, ey, ich bin eigentlich so müde, ich will jetzt nicht nach Hause laufen. Es ist eine laue Sommernacht.
Voll gut. Hast du eigentlich recht. Sorry.
Also Spielplätze sollten auch für Trunkenbolde und
Party. Trunkenbolde.
Warte mal,
wir haben hier einen Anruf vom Museum.
Schon wieder. Das ruft öfters an.
Ja, was ist das? Woran bedienst du dich da? Ja. Liest du irgendwie klassische Bücher, gerade so aus der Antike oder Trunkenbolde? Hört. Ja, gut, stimmt. Hätte ich mal anders sehen können, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Abgrenzung findet viel im Gespräch statt, viel im Dialog, aber auch natürlich viel in dem, wie ich das ihr vorlebe. Und ich finde es dann ganz wichtig, zu gucken, dass ich keinen physischen Weg wähle, weil den kann sie ja für sich A, nicht so gut wählen und B, ist es auch nicht der gute Weg.
Hm. Nochmal zu deiner Ex-Freundin. Ich finde es eigentlich super und auch wichtig, dass deine Ex-Freundin nicht gleich die Polizei gerufen hat, sondern erstmal für sich selber gerade gestanden hat. Also klar, die Situation hätte vielleicht gefährlich sein können in irgendeiner Form, aber wir leben ja in einem Land und in einer Gesellschaft, wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass der Erstbeste auf der Schaukel liegende Trunkenbold irgendwie das Messer zückt oder vielleicht auch gewalttätig wird, sondern eigentlich in dem sozialen Konstrukt, in dem wir leben, auch wenn jemand vielleicht nicht ganz sich so verhält, wie man das erwartet, trotzdem noch sich respektvoll verhält. Und wenn es am helllichten Tage war und auf dem Spielplatz, glaube ich schon, dass dieser auch Betrunkene oder ja, weiß ich nicht, was der war, das soziale Konstrukt versteht, was hier, dass er eigentlich an der falschen Stelle sich falsch verhält. Und ich finde es da auch gut vorzuleben, auch gerade deine Ex-Freundin und auch als Frau in dem Moment klar Stellung zu beziehen und zu sagen, hey, kannst du bitte runtergehen und nicht gleich sich wieder Hilfe zu holen und irgendwie, bevor mir was passiert, weil das wiederum auch auslösen könnte, ja, ich habe verstanden, ich gucke mir ab, wenn Mama in eine Situation kommt, die vielleicht schwierig ist, dann hole ich mir, ist das Erste, was ich mache, mir Hilfe holen.
Ja,
also
erlernte Hilflosigkeit.
Genau, von daher, ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht. Eigentlich will ich auch in einer Gesellschaft leben, wo sowas auch möglich ist. Also, und das ist es ja auch. Also, ich will eigentlich nicht in einer Gesellschaft leben, wo Frauen in jeder Situation Angst haben müssen, dass sie sich nicht irgendwie behaupten dürfen, nur weil da jemand, ja, der Meinung ist, er ist körperlich stärker.
Unbedingt. Also, an sich war es ein gutes Vorleben, auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich bin dran an dem Thema und ich finde es wichtig und das ist ein kontinuierliches Thema. Ist ja nicht so, dass wir uns einmal lernen und dann irgendwie verstanden hat und dann für den Rest seines Lebens so macht, sondern es ist immer wieder ein neues Trainingsfeld, wie eine neue kleine Sportart, wie ein neuer Gegner, gegen den man Tennis spielt und die Bälle zurückspielt. Und ich finde, Kinder sind die besten Lehrmeister, weil man auch immer auf sich selber gucken muss und sein eigenes Verhalten in Frage stellt. Hey, ist das die Art des Verhaltens, die ich möchte, die als Rohmodell gilt und von der ich möchte, dass sie von meiner Tochter übernommen wird?
Mhm.
Und relativ oft muss ich da sagen, nein. Wir haben natürlich noch ein paar HörerInnen-Mails bekommen und ihr könnt uns immer schreiben an beste@bestefreundinnen.de und macht einfach ein Betreffen Vaterfreundin, dann wissen wir, dass die hierher gehört. Clara hat geschrieben und Clara schreibt: Vor einigen Jahren bin ich zu meinem Jetzt-Mann ins Ausland gezogen und wir haben inzwischen eine 2-jährige Tochter. Meine Familie ist natürlich nicht hier bei uns und demnach haben wir nur die Familie meines Mannes als Unterstützung. Zurzeit können wir auf die Unterstützung der Mutter hoffen. Der Vater wohnt so weit weg, alle Geschwister haben gerade ihr drittes Kind bekommen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich immer zu viel bin, wenn ich mal nach Hilfe frage. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass sie vor ein paar Jahren mit Burnout diagnostiziert wurde und 13 Enkelkinder hat, inklusive Stiefenkelkinder. Uiui. Sie hat noch kein einziges Mal in den über 2 Jahren gefragt, ob sie Zeit mit unserer Tochter verbringen kann. Und ich habe das Gefühl, dass es immer total stressig ist, sie zu fragen, ob sie die Kleine nehmen kann. Ich will natürlich nicht, dass meine Tochter als Belastung angesehen wird. Sie hat auch erst ein einziges Mal bei Oma geschlafen. Das war in unserer Hochzeitsnacht. Und selbst da war es ein ewiges Hin und Her, ob es jetzt klappt oder nicht. Es macht mich umso trauriger, weil ich weiß, dass meine Familie sich so sehr darüber freuen würde, mit unserer Tochter Zeit zu verbringen. Natürlich würde sie sich freuen, aber du bist halt weggezogen. Manchmal lässt es sich eben nicht vermeiden und man braucht jemanden, der auf das Kind aufpasst. Habt ihr Tipps, wie man die Oma dazu bringt, sich mehr für ihr Enkelkind zu interessieren?
Nein, ich habe die gleiche Situation und habe eigentlich mehr oder weniger aufgegeben.
Ja, also ich finde immer, dass das direkte Fragen und Einspannen und einfach mal so ein Austausch darüber total beflügelnd sein kann. Weil im Moment hast du ja all das in dir. Du trägst es mit in die Beziehung zu deiner Schwiegermutter. Du trägst es mit in die Beziehung, die du mit deiner Schwiegermutter sowieso führst. Und dann mal auszusprechen, hey, ich weiß, du hast 13 Enkelkinder, du hast wahrscheinlich ein hohes Belastungspensum. Uiui. Und ich würde mich freuen, wenn du mit deiner Enkeltochter Zeit verbringst. Einmal entlastet mich das und einmal ist es für die Beziehung, die ihr beide führen könnt, total schön und sie freut sich darüber, mit dir Zeit verbringen zu dürfen.
Hast du das deinem Vater auch mal so gesagt?
Nein.
Hast du den Wunsch?
Mhm.
Dann brauchst du es ja auch nicht sagen.
Genau. Also bei mir ist es ja so, dass meine Mutter sehr, sehr präsent ist. Mhm. Und ich glaube, wenn meine Mutter auch nicht präsent wäre, dann hätte ich wahrscheinlich den Wunsch. Aber ich habe bei meinem Vater jetzt auch nicht so das Vertrauen, dass er das so richtig 100% ernst nimmt, weil ja, also Geschäfte hat er immer ernst genommen, Kohle hat er ernst genommen, so manchmal so Sorgepflicht hat er immer so auf seine Weise durchgeführt, wo ich dachte, okay, ziemlich mutig. Hat natürlich auch manchmal gut getan, ne? Jemanden zu haben, der da nicht so 100% drauf guckt, nicht.
Klar.
Denn ich glaube, ich bin mein erstes Mal Motorrad ohne Führerschein mit 10 Jahren in der Türkei gefahren. Mein Vater meinte letztens, dass er fucking 5 Jahre am Stück ohne Führerschein gefahren ist.
Naja, das hattest du schon mal erzählt.
Ja, 5 Jahre, ne? 2 davon mit dem Namen eines Freundes, der selber bei der Polizei gearbeitet hat. Da ist er mit überhöhter Geschwindigkeit im Tegeltunnel erwischt worden und dann hat er einfach den Namen gesagt. Und früher war das so, dass sie dann zur Zentrale gefunkt haben, Namen und Adresse überprüft haben und dann wiedergekommen sind. Sie hätten ja auch mal gleich sagen können, dass du ein Kollege bist. Und danach ist er einfach mit dem Namen seiner Brüder gefahren. Kannst du dir wirklich nicht vorstellen, nee, was da abging. Und natürlich hat er einen etwas unorthodoxen Erziehungsstil. Mhm. Und ist aber auch manchmal nicht so aufmerksam. Und ich meine, der wohnt am See, da muss ja nun mal was passieren.
Ist er da mittlerweile hingezogen?
Ja.
Ja, wirklich?
Mehr oder weniger. Also er wohnt da die meiste Zeit des Jahres. Naja, und wenn meine Mutter nicht so da involviert wäre, wäre ich da ziemlich sicher anders drauf.
Also wir hatten ja gerade das Thema Abgrenzung und eigene Bedürfnisse und ich glaube auch hier ist es extrem wichtig zu gucken, was sind meine eigenen Bedürfnisse und die auch zu benennen gegenüber deiner Schwiegermutter.
Ne? Ja.
Und wenn man dann merkt, dass da wenig zurückkommt.
Beziehungsweise gar nichts.
Gar nichts. Auch das zu akzeptieren und dann auf der eigenen Seite auch eine Abgrenzung stattfinden zu lassen. Also klar wünschst du dir, dass deine Schwiegermutter involviert ist in das Leben deines Kindes, aber am Ende auch irgendwie zu akzeptieren, dass es halt nicht geht oder zumindest nicht gewollt ist von dem anderen, muss dann auch irgendwie in dein Leben integriert werden. Und ich glaube, der gesunde Weg ist dann, sich selber auch von diesem Bedürfnis und auch vielleicht von der Schwiegermutter in gewisser Weise abzugrenzen.
Und ich finde zusätzlich, dass auch der Job deines Mannes da gerade zu stehen.
Absolut, klar.
Also ich meine, es ist seine Mutter.
Ja.
Und vielleicht auch seinen Vater.
Ja.
Und da zu sagen, hey, warum nur die Mutter, wenn der Vater das auch verantwortungsvoll machen könnte?
Ja.
Warum nicht auch der?
Genau.
Und da auch gerade zu stehen und zu sagen, hey Mama, Ich wünsche mir da deine Hilfe und deine Unterstützung. Wie sieht's aus?
Ja.
Und warum sollst du das alles klären? Also, pff.
Ja, weil sie ja den Wunsch in sich verspürt.
Also klar, aber gut, sie hat wahrscheinlich auch die meiste Arbeit mit dem Kind.
Ja, vielleicht verspürt aber ihr Mann den Wunsch nicht. Also,
weil er vielleicht keine Arbeit damit hat. Und dann gilt es, hey, wie stehst du für dich ein? Wo ziehst du deine Grenzen?
Genau, aber erstmal steht ja ihr Bedürfnis im Raum, dass sie sagt, sie würde sich wünschen, dass die Schwiegermutter mehr Zeit mit ihrem Kind verbringt. Und klar kann sie das auch an den Mann tragen. Und wenn der Mann aber sagen würde, ist bei mir aber gar nicht so, die hat noch andere Enkelkinder, die wird es schon machen. Oder vielleicht sagt er sogar, hey, ich finde das eigentlich okay so. Also ich finde sie... Die zwei Mal, die wir uns im Jahr sehen oder wie auch immer, reichen völlig aus.
Ja, gut.
Mehr war es bei mir auch nicht. Und da muss sie, glaube ich, für sich einordnen können und lernen, wie gehe ich damit um und wie kriege ich mein Bedürfnis da befriedigt oder eben kriege ich mich dazu auch abgegrenzt.
Und am Ende ist es immer, wir denken ganz oft, jemand anders spürt, wie wir uns fühlen müssen. Das ist ja so offensichtlich für uns. Aber wir leben nicht mit ganz, ganz vielen Hellsehern zusammen, sondern
leider nicht.
Mit Leuten, die genauso wenig über unsere Gefühle Bescheid wissen, wie wir ganz, ganz oft nicht über die Gefühle von anderen Bescheid wissen.
Ja.
Darum Kommunikation, Kommunikation und für sich einstehen. Seine Grenzen ziehen und seine Gefühle auch nach außen kommunizieren und zu sagen, hey, so und so sieht's aus. Was der andere damit macht, das ist nicht in unserer Hand. Aber das Gefühl in uns wird sich in dem Moment verändern, wenn wir uns mitgeteilt haben.
Ja. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Gefühle sind einfach anders.
Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat, jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy, also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love, echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön, der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.